11.06.24, Israel im Krieg, Tag 249. Ich bin wieder zurück in Israel. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitbekommen habt, ich war für einen Kurztrip in Nordrhein-Westfalen, ja genau, in Düsseldorf und in Duisburg. Wir alle wissen ja, dass NRW ist natürlich ein Ort, wo es nicht wenige gibt, leider, die Israel und den Juden nicht immer ganz positiv gegenüberstehen und da auch natürlich alle möglichen Gruppierungen vor Ort sind. Dennoch bin ich dort durch die Straßen gegangen und wollte mal auch Reaktionen einholen. Und ich muss euch sagen, interessanterweise bin ich ausschließlich auf Menschen gestoßen, die mich erkannt haben, die mich positiv erkannt haben. Das ist einmal zum Beispiel mitten auf der Straße Karlsplatz Düsseldorf passiert. Da kam einer vom Weiten angerannt, komplett irgendwie 50 Meter auf mich zugerannt und meinte dann, ey, wie geil, du bist hier und da und hier. Und ich meinte, was, du kennst mich? Er meinte, ja, natürlich. Meinte ich, was, so schnell erkennt man mich? Meinte er, ja, natürlich. Und dann, das war sehr, sehr nett. Kurze Umarmung natürlich und das war super. Und auch an der Hotelrezeption, so komisch es klingen mag, ich log mich in der Regel mit einem anderen Namen ein. Das heißt, die Hotelrezeption weiß dann natürlich auch immer wieder, nicht immer nur freundliches Personal gibt, sage ich jetzt mal, die in der Rezeption arbeitet, die dann eventuell Cousins hat oder Brüder hat oder Onkel hat oder was auch immer. Deswegen gehe ich da mit Vorsicht vor und bin auch dieses Mal mit einem anderen Namen eingeloggt gewesen. Hat mir aber nicht geholfen, weil an der Rezeption da jemand stand, iranischen Backgrounds tatsächlich, der mich erkannt hat. Und das war einer, der vor 7, 8 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist und ein großer Follower von mir. Wir haben uns umarmt, wir haben auf Persisch gesprochen. Wir haben uns beide gegenseitig natürlich gewünscht, dass das Mullah-Regime so schnell wie möglich fallen wird, damit die Menschen im Iran wieder frei sein können. Und auch im Endeffekt diese unnötige Hetze und dieser ganze Terror aus dem Iran raus, auch Richtung Israel, dass das endlich ein Ende haben wird. Also wirklich sehr viele positive Reaktionen, die ich auf der Straße, im Hotel und auch bei den Auftritten, die ich hatte. Zwei zentrale Auftritte, einmal in Duisburg beim Israeltag der jüdischen Gemeinde in Duisburg mit ungefähr 200 bis 250 Gästen, auch Politikern, Oberbürgermeister und so weiter. War super, super nett, wirklich. Und auch in Düsseldorf am Abend in der jüdischen Community dort mit knapp 400 Gästen, irgendwo zwischen 350 und 400, gemischt mit allem Möglichen von jüdisch über nicht-jüdisch, über muslimisch, auch Iraner waren ein paar dabei. Also wirklich sehr viel Positives, was ich da bekommen habe in den 2 Stunden Gespräch und auch im Nachhinein. Dann natürlich nach dem Vortrag, wenn man dann so zusammensteht und dann kamen die ein oder anderen mit einem Buch von mir, wollten es signiert haben oder kurz Fotosession oder kurz einfach nur Danke und Hallo und Umarmung und Küsschen und wirklich sehr viel Positives, was ich in diesen Tagen in Nordrhein-Westfalen erlebt habe. Bin aber jetzt wieder zurück in Israel und in der Zeit, wo ich halt in NRW war, fiel natürlich auch dieser Zwischenfall, diese Geiselbefreiung, von der ihr natürlich alle wisst, bei der ich auch bei der letzten Folge mit dem Christian Schneider, die ich kurz angesprochen habe am Eingang, aber diese Befreiungsaktion von 4 israelischen Geiseln, die von Zivilisten im Gazastreifen festgehalten wurden, von Ärzten, von Journalisten und das in einem zivilen Umfeld, inmitten der Stadt Nusayrat, direkt neben dem zentralen Marktplatz, was natürlich eigentlich übler könnte man gar nicht vorgehen. Also es ist so, als wenn man die gesamte Bevölkerung eigentlich als Schutzschild missbraucht. Und in den deutschen Medien wird dann immer gerne von Flüchtlingslager gesprochen. Dabei ist das eine Terrorhochburg, wo die Zivilisten in der Hinsicht natürlich auch gemeinsame Sache gemacht haben, in dieser Geiselfestnahme im Herzen dieser Stadt. Wie gesagt, einer Arzt, ein anderer Journalist von Al Jazeera. Und man schaut sich die Medien an und man merkt kaum beziehungsweise keine Kritik zu der Situation der palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen. Also man kritisiert sie überhaupt nicht für dieses Vorgehen. Und das fing eigentlich schon am 7. Oktober an, obwohl tausende Zivilisten nach Israel eingedrungen sind und getötet haben und vergewaltigt haben und entführt haben. Und da gibt es etliches Videomaterial. Dennoch kaum, wenn nicht keine Kritik den palästinensischen Zivilisten gegenüber. Sie werden generell als Opfer dargestellt, generell als unschuldig und generell entweder als Zivilisten, Opfer oder nur Palästinenser. Und das, finde ich, ist sehr, sehr falsch. Das führt in die Irre und das ist System und das seit Monaten. Und das hilft natürlich der Sache nicht, allen voran auch nicht den Palästinensern, die das alles nicht wollen, die unschuldig, die wirklich unschuldig sind und die nicht unter einer Terrorherrschaft der Hamas leben möchten. Wenn man sich auch die Meldungen anschaut, wird kaum beziehungsweise gar nicht geht man da darauf ein, dass bewaffnete Hamas-Terroristen in diesem Umfeld der Geiseln natürlich Wache geschoben haben und das Feuer eröffnet haben, unter anderem mit Panzerfäusten und mit Maschinengewehren um sich geschossen haben, weil sie natürlich nicht wussten, von wo jetzt die israelischen Sicherheitskräfte eindringen. Und so hat man um sich geballert. Und wer weiß, wie viele Palästinenser im Endeffekt durch eigenes Feuer getötet wurden. Auch darauf geht man eigentlich gar nicht ein. Was man jedoch tut, ist natürlich Opferzahlen von Palästinensern zu übernehmen von palästinensischen Quellen, die dann teilweise über Umwege, sei es über die UN oder irgendwelche anderen Hilfsorganisationen oder irgendwelche Medienvertreter in der arabischen Welt dann natürlich verbreitet werden und dann auch leider in der deutschen Medienlandschaft so übernommen werden. Und so sehen wir, dass die UN, die Vereinten Nationen, wieder, auch nach diesem Befreiungsschlag der Israelis in Nusayrat, von israelischen Kriegsverbrechen, von War Crimes spricht und die israelischen Sicherheitskräfte gleichstellt, auf dieselbe Stufe mit palästinensischen Armed Groups, bewaffneten Gruppen, so nennen sie es, nach der Befreiungsaktion von 4 Geiseln in Nusayrat, bei dem, so die UN, 274 Palästinenser wieder, nur Palästinenser. Hier ist keine Rede von Hamas, keine Rede von Terroristen, keine Rede von gar nichts. Nur 274 Palästinenser angeblich getötet worden seien. Und man fragt sich natürlich, woher diese Zahl? 274, wer hat da genau gezählt? Und wie viele von diesen 274 waren bewaffnet? Und wie viele von diesen 274, angenommen 274, sind Teil der Operation gewesen, dieser zivilen Familien und Terroristen, die dort die israelischen Geiseln seit über 8 Monaten gefangen gehalten haben? Wie viele von ihnen wurden durch palästinensisches Feuer getötet und so weiter? Also viele Fragen, die man sich eigentlich stellen sollte. Eigentlich. Die Betonung auf eigentlich. Es ist eine bittere Realität, die wir natürlich feststellen und das alles, was in der Medienlandschaft verzerrt und verdreht dargestellt wird, auch im Fall von Nusayrat und auch in der UN, spielt im Endeffekt den Terroristen in die Hände. Und das sehen wir, wenn wir natürlich jetzt das Wall Street Journal aufmachen, weil dort jetzt gestern Abend die Meldung erschien, dass Nachrichten, die vom Hamas-Chef im Gazastreifen, Yahya Sinwar, Nachrichten, die er geschickt hat an Vermittler, Kataris, Ägypter, die halt für die Deal-Sache zuständig waren und sind, Nachrichten, die dem Wall Street Journal in die Hände geraten sind und überprüft wurden, stellen im Endeffekt eine Sache klar, dass Yahya Sinwar, der Hamas-Chef im Gazastreifen, glücklich ist, zufrieden zu sein scheint über die Entwicklungen. Denn er sagt, auf Englisch steht es, we have the Israelis right where we want them. Was mehr oder weniger heißt, er hat Israel da, wo er Israel haben wollte. Und er sagt auch, dass palästinensische Opfer gut für die eigene Sache sind. Je mehr palästinensisches Blut, desto besser für die palästinensische Sache. im Bericht auch zeigt es im Wall Street Journal, wie gesagt, dass die Hamas seit Monaten sich weigert, einem Deal zuzustimmen. Einem Deal, das kein vollständiges Ende des Krieges und einen Abzug der IDF vorsieht. Warum will die Hamas diese zwei Punkte an erster Stelle? Es liegt auf der Hand, weil sie die Macht, ihren Machterhalt, ihren eigenen Machterhalt auf die Rechnung der eigenen palästinensischen Bevölkerung, sie wollen ihren eigenen Machterhalt sichern. Und das geht nur, wenn die IDF, die israelische Armee, sich zurückzieht und den Krieg beendet. Erst danach kommen dann Geiseln raus. Wie viele auch immer, wie lange sich das hinziehen wird, steht meines Erachtens nicht wirklich fest. Aber die Hamas ist zufrieden mit den Entwicklungen. Und das ist eigentlich auch ein klares Zeichen an die Welt, an die Medien, an die UN, an alle, die die Situation zwischen Israel und dem Gazastreifen, Israel und der Hamas beobachten. Wenn die Hamas-Führung zufrieden ist, dann sollte doch eigentlich im Westen ein Stück weit ein Licht angehen, dass irgendetwas hier schief läuft. Den Artikel findet ihr natürlich über Google, Wall Street Journal, unter dem Titel Gazas Chiefs Brutal Calculation / Civilian Bloodshed Will Help Hamas. Der UNO-Sicherheitsrat unterstützt Bidens Plan. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder davon gesprochen, dass US-Präsident Biden einen Plan, einen Deal, ein Abkommen vorgeschlagen hat, auf den ich jetzt auch gerade zu sprechen kam natürlich, wo die Hamas noch kein klares Zeichen gegeben hat, beziehungsweise ihre Reaktion soll positiv sein, aber sie haben noch keine offizielle Antwort gegeben, ob sie diesem Deal so zustimmen oder nicht. Und im Endeffekt, vergiss nicht, die Hamas ist die de facto Regierung des Gazastreifens. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Staaten, 14 Staaten haben dafür gestimmt, Russland hat sich enthalten. Es handelt sich um einen dreistufigen Plan, wo, wie gesagt, die Hamas noch nicht klar bzw. noch keine formelle Annahme vorgenommen hat. Und auch Israel hat sich noch nicht öffentlich dazu bekannt bzw. diesem Plan zugestimmt. Und das, obwohl es eine völkerrechtlich bindende Resolution sein soll. Kurze Randbemerkung von mir, wenn wir bei Resolutionen sind. Ihr könnt euch natürlich daran erinnern, Sicherheitsresolution, Sicherheitsrat, Resolution 1701 bezüglich Libanon bzw. Hisbollah nach 2006, dem letzten Libanonkrieg. Da wurde natürlich gesagt, dass die Hisbollah nicht südlich des Litani-Flusses sich aufhalten darf, ganz sicher nicht dort Waffen stationieren und positionieren darf und ganz sicher nicht von dort aus diesem Bereich auf Israel schießen darf. Doch genau das tun sie seit über 8 Monaten aus dem Libanon. Das heißt, sie treten jeden Tag wird die 1701 Sicherheitsrat-Resolution der UN von den Libanesen mit Füßen getreten. Und was passiert? Nichts. Absolut gar nichts. Benny Gantz und Gadi Eisenkot, wie ihr mitbekommen habt, nehme ich an, haben Worten bzw. Warnungen Taten folgen lassen und sind raus aus dem israelischen Kriegskabinett. Ich wurde gefragt auch von vielen, die mir geschrieben haben, was genau das für Auswirkungen haben wird. Schaut, die Regierung wird deshalb nicht fallen, weil Benny Gantz, seine Partei, Benny Gantz und Gadi Eisenkot sind in einer Partei, beide sind ehemalige Chefs des israelischen Militärs. Aber ihre Partei ist nicht Teil der Regierungskoalition, sondern sie sind relativ am Anfang dieses Krieges, sind sie dem Kriegskabinett beigetreten, um eine breitere Front aufzustellen, eine breitere israelische Front, wenn ihr so wollt, von politischen Parteien und zentralen Politikern, um diesen Krieg irgendwie richtig zu führen, so richtig man einen Krieg führen kann, den Umständen entsprechend, asymmetrischen Krieg, wo leider die Terroristen auch sehr viele Helfershelfer haben, überall auf der Welt, wie ihr wisst. Und da jetzt im Endeffekt Benny Gantz und Gadi Eisenkot raus sind aus dem Kriegskabinett, was natürlich, wie gesagt, die Regierung nicht zu Fall bringen wird, aber, und das ist ein großes Aber, im Endeffekt Israel international, aber auch national schwächer dastehen lassen wird. Eine der Hauptursachen für das Austreten von Benny Gantz und Gadi Eisenkot ist natürlich, dass Netanyahu, der israelische Regierungschef, seit Monaten, so sagt es Gantz zumindest, keine wirklichen strategischen Diskussionen im Kriegskabinett zulässt, mit Blick auf den Day After des Krieges in Gaza. Also wie soll es denn mit Gaza weitergehen? Und diese Diskussionen fehlen. Wobei ich gerne hier noch einmal wiederhole, was ich natürlich weiß und was natürlich auch die israelische Regierung weiß, dass es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur einen einzigen positiven Ausblick geben könnte, eine einzige positive Option mit Blick auf den Day After bezüglich Gaza. Und das wäre natürlich, dass eine Art arabische Liga, Koalition von Sicherheitskräften und ziviler Administration aus arabischen Staaten, muslimischen Staaten, die auch mit Israel in Kontakt sind, allen voran natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Bahrain, Jordanien, Marokko, die Saudis eventuell, dass die den Gazastreifen wie eine Art Alliiertenkraft, wie damals nach 1945, verwalten. Ihr könnt es gerne auch besetzen oder besatzt halten oder wie auch immer nennen. Aber es wäre eine Besatzung von Arabern, von Muslimen mit derselben Kultur, derselben Sprache, denselben Bräuchen, derselben Religion. Und es sollte deshalb einfacher zu verdauen sein im Gazastreifen. Und wenn das stattfinden würde, dann könnte eventuell nach einigen Jahren, es würde Zeit brauchen, der Gazastreifen hoffentlich sich besser entwickeln. Es müsste ein Wandel, es müsste eine Umerziehung dort vor Ort stattfinden, weil die Hamas in den letzten 20 Tagen die Menschen dort komplett indoktriniert hat, insbesondere alles, was so unter 30 ist. Und deshalb braucht es Zeit. Und um da zu helfen, den Gazastreifen in die richtige Richtung zu lenken, das können keine Amerikaner machen, das können keine Europäer machen, das können ganz sicherlich nicht Juden oder Israelis machen. Dafür braucht es den Einsatz von Arabern und Muslimen. Doch genau das kommt leider anscheinend erstmal nicht als Option in Frage. Nicht, weil Israel oder der Westen es nicht gerne hätte, sondern weil die Arabische Liga bzw. arabische Staaten es anscheinend nicht tun wollen. Und deshalb eine Diskussion, auch im Kriegskabinett. Keine Ahnung, ob das irgendetwas bringen würde, weil man im Endeffekt auf sich wiedergestellt ist. Und das ist natürlich fatal. Zum Glück bin ich nicht Politiker, der das mitbestimmen muss, aber leider keine guten Aussichten mit Blick auf Gaza. Weil wenn dieses Abkommen von beiden in Kraft tritt, dann ist es gut möglich, dass wir hoffentlich so viele wie möglich Geiseln rausbekommen. So viele wie möglich, hoffentlich. Aber dass die Hamas, dass die Terrorführung des Gazastreifens im Endeffekt am Leben bleiben wird, sich wieder neu aufstellen wird, ist nur eine Frage der Zeit. Und im Endeffekt der nächste 7. Oktober nur eine Frage der Zeit sein wird. Mit der Hoffnung, dass wenn das, was ich gerade gesagt habe, tatsächlich so kommen wird, dass Israel aus den Fehlern des 7. Oktober lernen wird und beim nächsten Mal vorbereitet sein wird. Wir gehen kurz ins Operative. Da sind wir an drei Stellen im Einsatz. Einmal im Gazastreifen, natürlich nach wie vor im südlichen Gazastreifen Rafah. Und im zentralen Gazastreifen, jetzt insbesondere auch in Dir el-Balach. Dann kommt die Westbank, Judäa und Samaria hinzu, wo es auch tägliche und nächtliche Einsätze gibt in den Man kann es tatsächlich so nennen, Hamas und islamische Dschihad-Hochburgen, sei es Jenin, Tulkarem, Nablus und andere Orte. Und hinzu kommt natürlich die dritte Front, die hier hautnah sich befindet. Und das ist natürlich der Norden bzw. Libanon, Hisbollah, wo in den letzten Tagen und Wochen die Kampfhandlungen zunehmen. Die Kampfhandlungen nehmen zu. Das bereitet einerseits natürlich Sorge, doch andererseits führt eventuell kein Weg mehr daran vorbei, ein Stück weit das Volumen hochzufahren und die israelischen Truppen bereitzustellen für mehr als nur Ping-Pong. Diese Einsätze im Gazastreifen nach wie vor kosten leider auch Leben auf israelischer Seite. Jetzt wieder leider 4 gefallene Soldaten, der 19-jährige Almog Shalom, der 19-jährige Yair Levin, der 20-jährige Eitan Karlsbrunn und der 24-jährige Major Tal Pshebilski Shaulov. Jeden Tag leider auch Meldungen auf israelischer Seite von Toten, getöteten, gefallenen Soldaten und auch schwer verletzten, verwundeten Soldaten, Soldatinnen und Zivilisten. Überhaupt, wenn wir uns die letzten Monate anschauen, ich weiß nicht, ob ihr da die Zahlen habt, aber ca. 19.000 Raketen wurden Raketen verschiedenster Sorte wurden aus den verschiedenen Windrichtungen auf dieses kleine, schmale Land namens Israel abgefeuert. Circa 19.000. Während meines Vortrages in Düsseldorf habe ich in den Raum geworfen, was sagt den Menschen, und das frage ich euch auch gerne kurz, was genau bedeutet das oder was genau versteht ihr oder versteht der Otto-Normalverbraucher, der noch nie in seinem Leben von einer Rakete bedroht wurde, geschweige denn eine Rakete neben ihm eingeschlagen ist? Was sagt das jemanden, wenn ich jetzt sage, 19.000 Raketen wurden auf Israel abgefeuert? Auf mich wirkt es mittlerweile so, dass das niemanden wirklich ergreift, niemanden wirklich nahe geht, weil man es sich einfach nicht vorstellen kann. Man versteht nicht, was das bedeutet. Das ist eine Zahl, die der Ari hier einfach in den Raum wirft. 19.000. Was heißt das genau? Man kann es sich nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr es euch größtenteils nicht vorstellen könnt. Weil wenn ich nicht in dieser Realität leben würde, nach wie vor angenommen in Berlin, und ich war ja jetzt ein paar Tage in Düsseldorf und Duisburg, und wenn mir da jemand erzählen würde, 19.000 Raketen, dann würde ich meine Currywurst am Karlsplatz schön weiter genießen und sagen, wovon redest du da? Was für Raketen? Was für 19.000? Das ist so weit weg von mir. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das betrifft mich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und lass mich bitte meine Currywurst weiter essen. Und weil ihr euch natürlich das alles teilweise nicht wirklich vorstellen könnt, bekomme ich auch Fragen aus dem Publikum jetzt in Düsseldorf oder in Duisburg oder auch über Mail. Zum Beispiel die folgende Frage, die mich beschäftigt hat. Von einem Menschen über Mail und auch in Düsseldorf dieselbe Frage, deswegen will ich die ganz kurz behandeln. Wie konnte es sein oder wie kann es sein, dass Israel nichts mitbekommen hat von dem Tunnelsystem in Gaza? Und da sage ich noch einmal, natürlich hat Israel vom Tunnelsystem in Gaza mitbekommen. Ihr wisst doch, dass 2014 die Tunnel aus dem Gazastreifen nach Israel zerstört wurden. Das Tunnel, in denen ich mich auch persönlich befunden habe 2014. Es gibt Fotos von mir in einem dieser Tunnel, die wir Politikern und Medien zur Verfügung gestellt haben, damit sie einen Eindruck bekommen, wie derartige Tunnel zwischen Israel und Gaza ausschauen. Und da ist die Rede von 2014, also vor 10 Jahren. Und das inmitten des Krieges, wo natürlich diese Tunnel teilweise von den Terroristen eingesetzt wurden und Terroristen aus dem Gazastreifen durch diese Tunnel gegangen sind und in Israel rausgekommen sind. Deshalb natürlich weiß Israel und wusste Israel von Terrortunnelsystemen nach Israel rein und im Gazastreifen selbst unterirdisch zwischen Häusern, zwischen Krankenhäusern, unter Schulen, unter Moscheen, wo Moscheen und Krankenhäuser verbunden werden, Krankenhäuser mit Wohngebieten, Wohngebiete mit Terrorzentralen in zivilen Objekten und so weiter und so fort, dass da gebuddelt wurde in den letzten Jahren und zwar fleißig und ganze arabische Clans im Auftrag der Hamas und des Islamischen Dschihads im Endeffekt ihr Geld damit verdient haben, ihr monatliches Einkommen und das nicht wenige. Und das im Endeffekt auch der Job im Gazastreifen war und eventuell auch sein wird in Zukunft, der am besten bezahlt ist. Ja, natürlich wusste davon Israel. Und Israel weiß natürlich auch von Terrortunneln, die im Libanon gebuddelt werden und zwar fleißig. Wenige dieser Tunnel, die nach Israel reingereicht haben, davon habe ich auch in einer der Folgen vor ungefähr 3-4 Monaten schon prominent berichtet, müsst ihr ein Stück weit zurückrollen. Da habe ich erzählt, wie Israel natürlich auch die Tunnel aus dem Libanon nach Israel zerstört hat. Einen dieser Tunnel habe ich auch besucht, habe auch ein Video von einem dieser Tunnel, wie ich unten drin stehe, habe ich natürlich auch vor einigen Jahren gepostet. Das haben einige von euch, die mich über Jahre, die mir folgen, habt ihr wahrscheinlich noch in Erinnerung. Und ich habe über die 5 verschiedenen Terrortunnelsysteme der Hisbollah im Libanon berichtet. Und ich habe in diesem Podcast auch schon mehrmals darüber erzählt, dass die Terroristen auch in den A-Gebieten der Palästinenser, also in der Westbank, in der Judäa und Samaria, versuchen in Jenin und Nablus und an anderen Orten, auch dort versuchen sie Copy-Paste, wie im Gazastreifen und wie im Libanon, auch in den A-Gebieten der Palästinenser Terrortunnel zu buddeln, um uns, die israelische Armee, bei einem Zugriff oder bei anderen Aktionen natürlich zu überraschen. Deshalb, nichts ist neu an den Terrortunneln hier in unserem Raum, Norden, Süden und hier im Herzen Judäa, Samaria. Aber, und das ist ein großes Aber, was ich immer wieder versuche zu erklären, im Endeffekt kann man nicht einfach so am hellen Tag, an irgendeinem Tag einfach so anfangen, den Gazastreifen oder den Libanon zu bombardieren, um dort eventuell einen oder zwei oder 5 Terrortunnel zu zerstören, die in der Regel auch unter zivilen Infrastrukturen liegen. Wie würde das denn beim Spiegel, bei der ARD, bei der UN und bei sonst wem, die einen auf Weltverbesserer tun, Amnesty International, Human Rights Watch, wie genau würden die Meldungen ausschauen, wenn Israel, zu Recht, wenn ihr mich fragt, einfach so Terrortunnel, die natürlich dazu dienen, eines Tages Israel anzugreifen, wenn man am helligsten Tage dort während Friedenszeiten bzw. Ruhezeiten, also nicht mitten im Krieg, wenn man dort angreifen würde, sei es im Gazastreifen vor dem 7. Oktober oder im Libanon vor dem 7. Oktober, würde das irgendeiner dieser Weltverbesserer verstehen? Oder würde Israel als Kriegsnation, als Militärnation, als Bösewicht, als der Staat, der hier Kriege anzettelt, provoziert, verursacht, am Ende wäre es wieder der Jude, der jüdische Staat, der schuld ist. Und so beobachtet man. Man beobachtet. Soweit es geht, gibt es da nicht wenige Augen und auch Systeme, die Augen sind, wenn ihr so wollt, die natürlich beobachten, was auf der Gegenseite so geplant ist, was gebuddelt wird, was angereichert wird, wer sich dort alles wie bewaffnet, um natürlich für den Ernstfall gerüstet zu sein. Der 7. Oktober war der Startschuss des jetzigen Ernstfalls. Er zieht sich seit über 8 Monaten hin und nicht wenige dieser Terrortunnel, die wir natürlich auch vorher schon beobachtet haben, die haben wir mittlerweile auch zerstören können, aber größtenteils natürlich nicht aus der Luft, weil, wie gesagt, sie über zivilen Einrichtungen verlaufen und man da nicht irgendwie Dutzende Häuser in die Tiefe ziehen möchte, wegen unnötigem Kollateralschaden, sondern vor Ort erst einmal verstehen will, wie diese Tunnel verlaufen, weil dafür hat man leider noch kein Auge, um aus der Luft in die Erde hinunter, 50 Meter in die Erde tief schauen zu können. Und deshalb muss man auf den Moment warten, wo man vor Ort, on the ground, diese Tunnel zerstören kann. Ich hoffe, dass wir jetzt in diesen Monaten so viele Terrortunnel im Gazastreifen tatsächlich beschädigt haben, dass die Hamas nach diesem Krieg tatsächlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte brauchen wird, um irgendwie eventuell in eine ähnliche Situation zu geraten, wie sie am 6. Oktober bzw. am 7. Oktober vor 6.30 Uhr in der Früh war. Aber eigentlich ist meine Hoffnung, dass der Gazastreifen nicht mehr von Terroristen regiert werden wird. Und genauso meine Hoffnung natürlich auch, und das ist eine sehr, sehr naive Hoffnung, weil wenn wir ehrlich sind, sind wir weit weg davon. Aber die Hoffnung muss bleiben, dass auch der Libanon irgendwann mal befreit sein wird von dem verlängerten Arm des Mullah-Regimes aus dem Iran, der Revolutionsgarden der Iraner. Der verlängerte Arm der Iraner des Mullah-Regimes im Libanon heißt natürlich Hisbollah. Und Hisbollah führt diesen Krieg, diesen täglichen Krieg mit Israel seit spätestens dem 8. Oktober und beschießt Israel täglich vermehrt in letzter Zeit und trifft leider auch Menschen und fügt Israel enormen Schaden zu. In den nördlichen 4, 5, 6 Kilometern südlich der israelisch-libanesischen Grenze. Und Israel beginnt jetzt auch in letzter Zeit ein Stück weit im Landesinneren, das heißt tiefer rein, die Hisbollah-Hochburgen anzugreifen. Eine dieser Hochburgen heißt Baalbek. Und dort hat die israelische Luftwaffe tatsächlich auch eine Hisbollah-Zentrale der 4400-Einheit, der 4400-Einheit der Hisbollah angegriffen. Diese Einheit ist unter anderem zuständig für den Waffenschmuggel von und zum Libanon. Das heißt, hier ein Angriff einer zentralen Einheit im Landesinneren, nicht mehr irgendwie an den Grenzen zu Israel, sondern viel weiter im Landesinneren. Ich denke, dass das ein ganz, ganz klares Zeichen ist an die Terroristen im Libanon. Und wir müssen jetzt gucken, wie sich die Lage auch vis-à-vis dem Libanon in den nächsten Tagen entwickeln wird. Gut möglich, dass das Biden-Abkommen, was auch immer damit geschehen wird, ob es angenommen wird oder nicht, ob es in Kraft treten wird oder nicht, es wird, davon gehen viele aus, auch einen Einfluss haben auf die Kriegshandlungen zwischen Israel und dem Libanon. Ein weiterer hochrangiger Offizier der israelischen Armee hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, und zwar der Chef der Gaza-Division, ein Brigadegeneral namens Avi Rosenfeld, ist gestern hier hoch und runter gelaufen in Israel. Seine Aussagen, die natürlich zu seinem Rücktritt geführt haben. Er ist jetzt der zweite hochrangige Offizier, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und es werden definitiv weitere Offiziere folgen, weil natürlich hochrangige israelische Offiziere verstanden haben, was ich auch in diesem Podcast immer wieder betone, dass die Hauptverantwortung für die Katastrophe des 7. Oktober im Endeffekt ja leider genau in der Organisation liegt, die ich am meisten zu schätzen weiß, wo ich am meisten hinterstehe, und das ist die IDF, das ist die Israel Defense Forces, das ist das israelische Militär, die ich mit Stolz zwischen dem 7. Oktober und dem 1. Mai vertreten habe, wie ihr natürlich wisst. Aber weil ich diese Organisation so sehr zu schätzen weiß und weil das im Endeffekt unser Juden- und Israel-Überlebens, die Organisation ist, die unser Überleben garantiert, muss diese Organisation so sauber wie möglich sein. Und diejenigen, die am 7. Oktober Schuld hatten, weil sie nicht wachsam genug waren, die müssen gehen. Er hat unter anderem gesagt, dass er keine Vorwarnung erhalten hat vom Geheimdienst oder von den verschiedensten Geheimdiensten, natürlich allen voran der Militärgeheimdienst, Amman, und er deshalb nicht richtig positioniert war. Er, damit meine ich natürlich die Truppen unter seiner Leitung, die Truppen der Gaza-Division, und er die Warnungen, die dem 7. Oktober vorausgingen, er und andere hochrangige Offiziere davon ausgingen, dass eventuell etwas passieren wird, doch falls etwas passieren wird, maximal an 4 Stellen, maximal an 4 Stellen die Terroristen eventuell versuchen werden, einzudringen nach Israel und eventuell es auch schaffen werden, an maximal 4 Stellen nach Israel einzudringen. Wisst ihr, an wie vielen Stellen am Ende die Terroristen wirklich eingedrungen sind? Terroristen und Zivilisten, wobei diejenigen, die über die Grenze kamen, für mich keine Zivilisten mehr sind, sondern jeder aus dem Gazastreifen, der über die Grenze kam, um hier zu morden, zu vergewaltigen, zu entführen. Tausende von Terroristen, sie sind nicht an 4 Stellen eingedrungen, auch nicht an 14 Stellen, auch nicht an 40 Stellen, sondern laut Avi Rosenfeld, Brigadiergeneral Avi Rosenfeld, dem Chef der Gaza-Division, es waren 65 Stellen entlang des Sicherheitszaunes zwischen Gaza und Israel, an denen tausende Terroristen im Endeffekt am 7. Oktober über die Grenze kamen. Das sind die negativen Nachrichten wieder, ne? Es ist heftig. Immer mehr Informationen, die wir natürlich alle jetzt im Laufe der Zeit dazu gewinnen, um sowohl den 7. Oktober besser zu verstehen, als auch jetzt die Monate seit dem 7. Oktober. Und auch eine der Dinge, die natürlich viele von euch und mich auch beschäftigen, ist, was sind eigentlich die Beziehungen zu unserem Hauptpartner, unserem Hauptverbündeten, den USA? Da gibt es natürlich immer wieder, das habt ihr festgestellt, und das wird natürlich auch von bestimmten Medien immer sehr gerne, da werden auch Fliegen gerne zu Elefanten verwandelt, weil man sich ins Fäustchen lacht, wenn die Amerikaner und die Israelis sich nicht zu 100% verstehen. Da gibt es nicht wenige in Deutschland, die sich darüber freuen. Doch genau diese Leute, die sich darüber freuen, da habe ich auch schlechte Nachrichten für diese Leute und gute Nachrichten für allen, denen Israel am Herzen liegt und die Juden am Herzen liegt und die natürlich für ein positives, wenn man das so sagen kann, für einen positiven Ausgang der Kampfhandlung im Endeffekt sind. Der Kommandeur des US Central Command, CENTCOM, General Michael Eric Correa, war wieder übers Wochenende in Israel und hat in Gesprächen mit der IDF-Führung über die aktuelle regionale Entwicklungen wurde da gesprochen und auch natürlich wurde die Zusammenarbeit zwischen Israel und dem amerikanischen Militär wieder gestärkt in unzähligen Gesprächen, wenn ihr so wollt, wo natürlich der Fokus auf das Mullah-Regime, dem Iran und seinen Verbündeten in der Region liegt, mit Betonung natürlich auch Hisbollah. Das heißt, hier, wenn natürlich in der Politik nicht alles, wenn man da nicht immer dieselbe Sprache spricht und Biden und Bibi sich nicht immer perfekt verstehen und der Geisel-Deal, das Abkommen, der Plan von Biden vielleicht nicht perfekt ist, nicht vielleicht, sondern wirklich nicht perfekt ist, doch was ist perfekt in diesen Tagen, müssen wir im Endeffekt auch das Auge darauf halten, dass das US-Militär und das israelische Militär eine Sprache sprechen. Zum Abschluss dieser Folge, wir sind schon fast bei 40 Minuten, deshalb noch eine Minute etwas Interessantes für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht wussten. In der Bibel wurde Israel über 2200 Mal erwähnt. Wisst ihr, wie oft Palästina erwähnt wurde? 0. Und wem das nicht reicht, im Koran wurde Israel über 40 Mal erwähnt. Wisst ihr, wie oft Palästina im Koran erwähnt würde? 0.
Das war's für heute.
Wir hören uns bald wieder.